Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 7. Erwachsene politisch bilden. Einblicke, Ansätze, Initiativen. Politische Bildung ist in der Erwachsenenbildung fest verankert. Es gibt Vorträge, Seminare und ganze Fortbildungsreihen. Es gibt Bildungsorganisationen, die sich mit ihrer Arbeit ganz diesem Thema widmen. Es gibt mit der Bundes- und den Landeszentralen für politische Bildung öffentliche Stellen, die politische Bildungsarbeit umsetzen und fördern. Es gibt zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich für Teilhabe und Demokratie stark machen. Diese 7. Staffel von Epale Insights versucht, dieses heterogene Feld im Gespräch mit verschiedenen AkteurInnen auszuleuchten und zeigt dabei, dass es genau diese Vielfalt braucht, um möglichst viele Menschen zu motivieren, sich zu engagieren und gemeinsam Gesellschaft zu gestalten. Folge 5. Wie politische Bildung zu den Menschen kommen kann. Wir haben in dieser Staffel von Epale Insights schon verschiedene Aspekte politischer Bildung beleuchtet. Was sich hinter dem Begriff eigentlich verbirgt, was aktuell besondere Herausforderungen im Feld sind, wie unterschiedlich Formate und Ansätze gestaltet sein können und auch, was Medienkompetenz und Demokratiekompetenz miteinander zu tun haben. In dieser Folge nun soll es um eine Frage gehen, die für die politische Bildung eine besondere Relevanz hat. Wie kommt politische Bildung eigentlich zu möglichst vielen Menschen?
Wir haben oft Schwierigkeiten, Menschen zu erreichen, die von sich selbst sagen, sie haben sich eigentlich von unserer Demokratie desintegriert. Sie gehen nicht mehr wählen, weil sie frustriert sind vom Politikgeschehen. Und das war zum ersten Mal so ein Momentum, wow, deren Gedanken, Impulse, und mit denen konnten wir in den Austausch kommen und mit denen sprechen. Das war für uns ganz wertvoll und hoffentlich auch für Sie.
So beschreibt es Julius Matuschik, Fotojournalist und eins der Gründungsmitglieder vom Cameo-Kollektiv. Im Rahmen der vielfältigen soziokulturellen Projekte der Initiative steht ein Gestaltungselement besonders im Fokus: die Begegnung. Aus gutem Grund.
Ja, in der Begegnungsarbeit vor allem zu versuchen, diese Menschen zu erreichen und aber trotzdem zu sagen, also die Erwartungen nicht zu hoch zu setzen. Also dass so eine Begegnung jetzt nicht daraus resultiert, dass man sagt, ach Mensch, das hat mir jetzt so geholfen, bei der nächsten Wahl, da gehe ich wieder wählen. So funktioniert das nicht, sondern dass da auch wirklich kleine Erfolge toll sind. Einfach nur über den Tellerrand zu schauen, mit Menschen in den Kontakt zu kommen, die man vielleicht sonst nie sprechen würde, also auch für uns als BegegnungsarbeiterInnen, dass das auch für uns immer wieder spannend ist, Perspektiven reinzuholen, die wir sonst nicht hätten, und für unsere Arbeit, dass diese Begegnungen total wichtig sind. Aber das allein schon, für uns war das total spannend, weil Menschen gesagt haben, allein schon, dass ich hier mal aufschreiben konnte, was mich stört oder was ich denke, was gerade richtig schief läuft, das hat mir schon ein Stück weit geholfen. Es freut mich, dass hier andere Menschen das lesen können. Vielleicht sind es dann eben auch nur so kleine Momente, die Leute über den Tellerrand schauen lassen und quasi ja, eine neue Perspektive zu erfahren.
Dabei spielt ein Faktor für ihn eine besonders große Rolle.
Es ist für uns auch total wichtig, dass alles immer kostenlos ist, dass man einfach aufhüpfen kann, also spontan dazu.
Wenn es also darum geht, niedrigschwellige Orte der Begegnung zu öffnen, dann ist das nicht trivial, sondern es geht darum, im Vorfeld zu analysieren, wer sich wo aufhält und wo vielleicht ein guter Ort für diverse Begegnungen sein könnte. Und hier können zum Beispiel Forschungsergebnisse helfen.
Also das ist zum Beispiel ein Think Tank, der nennt sich More in Common in Berlin. Die haben uns quasi in mehreren Workshops geschult, welche Milieus gibt es denn eigentlich gerade. Also da gibt es so eine Studie von denen. Wer sind die Menschen, die sich in einer Demokratie engagieren, und wer sind die Menschen, die sich quasi desintegriert haben aus verschiedensten Gründen oder auch radikalisiert haben, kann man sagen. Und wen oder was kann man eigentlich noch erreichen? Und wer oder was ist, also man spricht da oft von der politischen Mitte, wichtig, um quasi die Balance zu halten zwischen den extremen Rändern und quasi ja die große Schiff Demokratie auf dem Kurs zu halten. Und das unsichtbare Drittel, so nennen die das, das sind die Menschen, die eben eigentlich von sich sagen, dass sie gar nicht politisch interessiert sind. Und dieses unsichtbare Drittel ist aber wichtig zu erreichen, weil sie schon auch anfällig sein könnten, sich für radikalere Thesen zu interessieren und auch diese Abwärtsspirale zu gehen und sich von der Demokratie zu desintegrieren.
Martin Bartel, Geschäftsführer des Comparative Research Network, arbeitet im aktuellen Erasmus-Plus-Projekt Just Urbanities mit dem Begriff der Nachbarschaften. Und das ist gar nicht so ein trivialer Begriff, wie er sich dann im ersten Moment so anhört.
Und es ist sehr schwierig für uns, eine Nachbarschaft abzugrenzen. Also es gibt in Berlin hier in der Stadtverwaltung den Begriff alltäglicher Lebensraum, der dann aber tatsächlich von der Stadt natürlich so als geografischer Raum abgegrenzt wird und gesagt, das ist ein alltäglicher Lebensraum. Eine Nachbarschaft ist für mich eher eine soziale Organisation. Es ist sozusagen das Netzwerk, wo Leute alltäglich zusammenarbeiten und wirken. Und das heißt, du kannst in einer Nachbarschaft, Teil einer Nachbarschaft sein, wenn du dort wohnst, aber auch wenn du dort zum Beispiel arbeitest oder dort immer hingehst, weil dort ist dein Café. Und das ist im Endeffekt dein alltäglicher Verflechtungsraum, wo du dich als Mensch bewegst und interagierst, um deinen Alltag zum größten Teil zu erleben. Und jeder kennt es, jeder hat vielleicht dann ein anderes Gefühl von Nachbarschaft, weil es gibt dann oft dieses zwei Punkte für mich von einer Nachbarschaft. Das ist nämlich einmal, wo du wohnst und dann, wo du entweder zur Schule gehst oder wo du arbeitest, weil das sind die beiden Orte in einer Stadt oder Umgebung, wo du am häufigsten bist. Und dort hast du halt Bindungen, dort kennst du halt vielleicht den Bäcker, dort gehst du halt jeden Tag zum gleichen Restaurant, um deinen Kaffee zu holen oder ins nächste Café. Du weißt, da wohnen deine 3, 4 Freunde, mit denen du halt was zu tun hast. Da sind deine Lieblingscafés und das ist für mich sozusagen eine Nachbarschaft.
Nachbarschaft ist also nicht unbedingt nur der Ort, wo ein Mensch lebt, sondern es sind Orte, wo Menschen sich für einen relevanten Teil ihres alltäglichen Lebens aufhalten und damit aktiv gestalten und auch gestalten können. Wie also wird so eine Nachbarschaft dann festgelegt für ein Projekt?
Wir reden halt oft erstmal von einem Mapping und das Mapping heißt nicht, dass wir eine Karte machen, sondern das Mapping, was wir dann als erstes machen, ist erstmal sozusagen zu schauen, wer ist mit wem verflechtet? Wer redet mit wem? Wer ist das? Und das ist für uns dann die Nachbarschaft. Und dann kann man nämlich sehr schnell fragen, naja, aber wenn das jetzt unsere Nachbarschaft ist, unser Netzwerk, wer fehlt denn da? Und dann kann man wieder in den Raum schauen, weil dann gibt es ja Gruppen, die vielleicht gar nicht in dieser Verflechtung vorkommen. Also sei es jetzt Obdachlose, sei es jetzt Jugendliche, sei es Leute mit Migrationshintergrund, aber die dann auch irgendwie da reingehören. Und das ist für mich dann sozusagen eine Nachbarschaft. Und in der Regel, wenn wir das jetzt geografisch einbetten müssten, dann ist es in der Stadt sozusagen der 15-Minuten-Radius um deine Arbeit und um dein Haus. Und ich denke mal, in einer kleinen Stadt oder draußen, dadurch, dass halt die Entfernungen etwas größer sind, so ungefähr halbe Stunde rund um, wo man halt wohnt, das könnte man als Nachbarschaft sagen, weil das sind die Räume, in denen man tatsächlich interagiert. Das ist das die eine Seite, also das ist, wenn wir dann tatsächlich über die Verbindung gehen. Aber wir haben dann auch noch eine zweite Methode. Also da war ich jetzt gerade an diesem Wochenende in Luckau. Da bereiten wir halt ein Projekt vor, das nennt sich Zukunftsfit, wo wir halt gerne mit den Leuten darüber reden wollen, wie sie denken, dass die Stadt sich anpassen soll ans Klima. Also Klimaanpassung ist das große Thema dort. Und die ersten Fragen, die wir da gemacht haben, ist auf einer großen Karte zu fragen, wo sieht es für dich schön aus? Wo hört es sich gut an? Wo riecht es gut? Wo hast du gute Ideen? Und mit dieser Art von Mapping stellen wir dann aber tatsächlich auch die Räume dar, wo sich die Leute gerne aufhalten. Und dann kann man dann schauen, wie man diese Synapse, also dieses Verbindungen, wer ist da, hat man dann mit den Orten, wo sind die Leute gerne, wo halten sie sich gerne in diesem Raum aus, um dann wieder zu schauen, wer ist denn dort auch, um da dann die Verbindung mit der anderen Synapse zu bringen.
Wichtig ist für Martin Bartel und seine KollegInnen beim CRN, dass dies in einem transparenten Prozess geschieht.
Aber was wir machen ist, wir sagen, wir müssen in den öffentlichen Raum gehen. Wir sollen nicht hinter verschlossenen Türen Workshops machen, weil das ist immer so ein bisschen verdächtig, sondern wir drucken dann halt einfach eine Karte 5x6 Meter auf eine LKW-Plane, stellen uns damit auf den Platz und sammeln positive Emotionen. Oder wir geben den Kindern, wir malen ein Viereck mit Straßenkreide auf den Bürgersteig und geben den Kindern des Viertels die Möglichkeit, ihre ideale Nachbarschaft aufzumalen, wo dann die Eltern auch zu eingeladen werden. Und wenn man das macht, dann kommt man auch eher in die positiven Diskussionen und die konstruktiven Diskussionen.
Raus zu den Menschen, gemeinsam mit den Menschen. So lässt sich dieser Ansatz zusammenfassen. Und er deckt sich mit dem, was auch Rüdiger Fries von der Landeszentrale für politische Bildung im Saarland beschreibt.
Klar, ganz zentral. Wir müssen mehr zu den Menschen gehen, als dass wir erwarten, dass sie zu uns kommen. Das ist so die grundsätzliche Aufgabe. Ja. Da fangen wir jetzt im Saarland, versuchen das nochmal auf eine neue Stufe zu heben mit dem, was so aufsuchende politische Bildung genannt wird. Also, dass wir nicht erwarten können, dass immer alle Leute zu uns kommen oder in die Räume kommen, wo wir unsere Veranstaltungen machen, sondern dass wir zu den Menschen gehen, dass wir versuchen, Veranstaltungen, was weiß ich, zum Beispiel in Sozialcafés zu machen, vermehrt in Vereine gehen, wo Menschen sind, dass wir kleine Veranstaltungen machen, in Einkaufszentren, dass wir mit kleinen Ausstellungen arbeiten und versuchen darüber mit Menschen ins Gespräch zu kommen, zu sagen, hier, guck dir das mal an, willst du das mal ausprobieren und so. Also das sind so die Pläne, die wir jetzt haben. Und ich glaube, dass da ganz viel Kraft drin liegen kann, wenn wir das weiter ausbauen.
Dieser aufsuchende Ansatz funktioniert sicherlich besonders gut, wenn die Bildungsarbeit projektförmig gestaltet wird oder wenn es nicht unbedingt den einen großen Bildungsort gibt. Viele Erwachsenenbildungsorganisationen verfügen jedoch über feste Gebäude, über Lernräume, die genutzt werden können und auch sollten. Wie kann politische Bildung dort breiter gedacht werden? Darauf hat Carsten Schneider, Direktor des Landesverbands der Volkshochschulen Schleswig-Holstein, eine Antwort.
Sieht das ganze Volkshochschulprogramm und ich würde sogar betonen wollen, dass das andere noch aus meiner Sicht sogar noch relevanter ist gesellschaftlich gesehen, weil das Kernproblem von klassischen politischen Bildungsangeboten ist ja doch ein seit vielen Jahren beklagtes, dass immer wieder dieselben Personenkreise dahin kommen und wir ganz bestimmte Gruppen nie erreichen mit Kernangeboten der politischen Bildung. Diese Menschen kommen aber durchaus zu anderen Angeboten. Also wenn wir politische Bildungsinhalte oder Demokratiebildungsprinzipien zum Bestandteil von Grundbildung, von Integrationsangeboten, von Angeboten für Ehrenamtler, in Sprachkursen, in der Gesundheitsbildung machen und expliziter vielleicht auch reflektieren, weil sie sind da. Wir müssen sie eigentlich, glaube ich, nur noch stärker als solche wertschätzen und pflegen. Dann erreichen wir sehr viel mehr im Rahmen von Demokratiebildung als nur im engen Kreis der politischen Bildung.
Und auch eine weitere Strategie benennt er.
Wir können nicht anders als kooperieren. Wir können vieles nur im Netzwerk gestalten. Und deswegen gibt es eine hohe Kooperationskultur bei unseren Volkshochschulen, ein hohes Bewusstsein dafür, dass man sich Partner sucht, die vielleicht etwas mitbringen, was man nicht im Köcher hat und dass man dann im Netzwerk Dinge macht. Das haben wir zum Beispiel auch bei der Langen Nacht der Demokratie, die ja in Bayern initiiert wurde, die wir seit 2024 initiiert im Vorjahr, also 2023 das erste Mal initiiert, aber 2024 das erste Mal durchgeführt haben, gemeinsam mit dem Landesbeauftragten für politische Bildung. Und das Gute an diesem Format ist ja nicht nur, wir feiern Demokratie, wir gehen also mal ganz positiv daran und gestalten einen Abend am 2. Oktober, also am Vorabend des 3. Oktobers, der Demokratie ins Beste, ins positivste Licht rückt und quasi die Freude an der Demokratie in den Mittelpunkt stellt, sondern es ist von Anfang an eine Veranstaltung, die netzwerkbildend wirkt und zwar nicht nur auf einer Landesebene. Also wir haben sehr wohl dann auch das Netzwerk auf der Landesebene in diesem Zuge gestärkt, aber vor allem auch regional und vor Ort eben klar macht, also sucht euch Partner, sucht euch Veranstaltungsorte, die spannend sind, sucht euch Partner, die was mit dazu bringen. Inzwischen sind da viele Museenpartner, inzwischen sind da Musikschulenpartner, es sind ganz viele Zivilakteure Partner, aber natürlich ganz im Wesentlichen wird es auch getragen von den Volkshochschulen in jeder Region und die bilden ihr ureigenes Netzwerk ab und das stärkt dann quasi auch jenseits der langen Nacht der Demokratie, gerade für den Bereich der Demokratiebildung. Diese Netzwerkkultur, ich glaube, die ist entscheidend für diesen Bereich, aber auch für ganz viele andere Bereiche in der Weiterbildung.
Es ist also viel Bewegung drin im Feld der politischen Bildung. Die Formate werden vielfältiger, es geht mehr raus zu den Menschen in ihren Alltag, in ihre Lebensrealitäten. Es geht ums Zuhören, ums Beteiligen, ums Anerkennen unterschiedlicher Bedürfnisse. Und da ist es egal, ob wir uns im analogen oder im digitalen Raum befinden. Gleichzeitig geht es auch ums Aufzeigen, Politik passiert nicht nur im Großen, weit weg in Berlin, in Brüssel, sondern direkt bei mir vor der Haustür, vielleicht sogar innerhalb der Familie. Und es geht nicht immer um riesige, allumfassende Themen, sondern manchmal um ganz kleine Fragen, die eine persönliche Relevanz haben. Und, auch das haben wir in dieser Staffel gesehen, es geht daneben auch um grundlegende Kompetenzen und Kenntnisse. Woraus besteht eine demokratische Gesellschaft? Wie führe ich auch schwierige Gespräche? Und wie funktioniert eigentlich KI? Politische Erwachsenenbildung kann hier an vielen verschiedenen Punkten ansetzen und funktioniert gleichzeitig nur durch Vernetzung und Kooperation, durch Haltung, die sich im gesamten Bildungsprogramm zeigt, durch offene Türen. Auch wenn die Hater laut sind, wenn Finanzierungstöpfe zusammengestrichen werden, wenn verschiedene Stolpersteine die Arbeit schwer machen. Aufgeben kann und darf keine Option sein. Das betont auch Julius Matuschik.
Vielleicht noch so ein Mutmacher-Kommentar für alle anderen Menschen, die quasi im Feld politische Bildung machen. Wir hatten auch oft sehr frustrierende Momente, wo wir dachten, Mensch, lohnt sich das jetzt überhaupt noch? Was wir da so machen, bei allem, was jetzt da draußen so passiert. Aber ja, dieser Raum, den wir jetzt gerade eröffnet haben, der macht auf jeden Fall sehr viel Mut, dass die eigene Arbeit auch Sinn hat oder Sinn macht. Ja, ich würde auf jeden Fall dazu einladen, in die eigenen Formate einzubauen, dass Menschen selbst mitgestalten können. Also dass es nicht so ein politisches Bilden machen wie, wir erklären euch jetzt mal Demokratie, ihr armen, naiven, unmündigen, weiß ich nicht. Also leider ist es ja oft so, dass man das Gefühl hat, Mensch, die Leute haben Demokratie verlernt, wir müssen das denen jetzt mal erklären. Und das befürchte ich ist aber dann vielleicht einfach zu oberlehrerhaft. Und das lässt Leute vielleicht wieder auch ein bisschen sich verabschieden und Unlust entstehen, überhaupt politische Bildung mitzumachen. Und unsere Erfahrung war jetzt, dass Gestaltungsräume aufzumachen und Leute auch mitbestimmen zu lassen, was passiert, wie es passiert, das war total wertvoll. Da würde ich gerne Mut machen oder auch Lust machen, das in die eigene politische Bildungspraxis mit aufzunehmen, Mitmachräume zu schaffen.
Dieser Podcast ist im Auftrag von EPALE entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.